Wir begrüßen ganz herzlich unseren Gast hier im Studio, Joachim Zelter. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo.
Wiedersehen heißt dein aktueller Roman oder Novelle. Wir hatten es gerade schon davon. Unterschied zwischen Roman und Novelle, was ist es für dich?
Ja, Roman hat viele Themen. Roman ist sehr lang, ist episch breit, hat Handlungen, Nebenhandlungen. Das hat hier eigentlich nur ein Thema oder wie die Definition sagt, eine unerhörte Begebenheit und ein radikaler Wendepunkt oder Turning Point oder eine Peripetie. Das wäre die Definition davon. Aber natürlich soll das kein literaturwissenschaftliches Seminar sein. Es ist einfach eine Novelle, sagen wir, das ist eben kürzer als ein Roman. Kann man also schneller lesen. Der Autor hat schneller hinter sich und der Leser hat es auch schneller hinter sich. Und
ist deine bevorzugte dann auch literarische Form? Hast du schon öfter welche geschrieben auch, ne?
Ja, klar. Ich finde, Novelle hat was Schönes, weil es einfach kürzer ist. Und ich finde es auch sehr anstrengend, natürlich zu schreiben. Immer anstrengender und es fällt mir immer schwerer, so auf 200 Seiten zu kommen. Also wird es einfach ja immer kürzer tendenziell und wobei ich verspreche, das nächste Buch wird dann wieder 200 Seiten sein.
Also ist das so die magische Grenze, wo der Verlag dann auch sagt, musst du haben?
Nicht unbedingt, aber das ist einfach, ja, vom Buchhändlerischen her ist es natürlich schon gut, 200 Seiten, weil dann kann man 18 Euro ohne schlechtes Gewissen verlangen und bei nur 100 Seiten wird es eben sehr, sehr schwierig. Aber andererseits kann man das auch nicht erzwingen. Also man merkt eben im Prozess des Schreibens, das ist eigentlich jetzt auserzählt. Also ich bin auch gerade dabei, einen Fahrradroman zu schreiben, aber auf Seite 65 ist es einfach vorbei. Das ist ein gutes Ende, das ist für mich jetzt eine geschlossene Sache, aber damit ist es eigentlich auch leider nicht zu veröffentlichen, weil 65 Seiten ist einfach ganz, ganz schlecht. Es ist zu lang für eine Literaturzeitschrift und viel zu kurz für ein Buch und deswegen landet es sowas dann einfach im Mülleimer.
Gibt es irgendwann mal ein Band mit Kurzgeschichten?
Ja, aber das verkauft sich ganz schlecht. Also ein Buch von mir heißt auch Betrachtung eines Krankenhausgängers, das ist eine Erzählung und das ist fast wie Lyrik. Also das hat es sehr, sehr schwer. Die Leute wollen heute schon kompakte Bücher, ein Buch, eine Botschaft, ein Plot, das muss alles so einheitlich sein und dagegen sträube ich mich aber immer mehr, weil ich finde, sollten auch andere Formate eine Chance haben und wenn ein guter Text, der 60 Seiten ist, als ein schauderhafter Roman, der 400 Seiten lang ist.
Aber die gibt es ja auch so massenhaft, oder? Diese 400- bis 700-seitigen Schinken?
Ja, ich weiß nicht, wie das zustande kommt. Also ich könnte sowas nicht, aber ich spüre einfach dann irgendwo eine Grenze, die erreicht ist. Da geht es dann einfach nicht mehr weiter. Das wäre so wie bei Fahrradfahrern, die einfach nach 120 Kilometern sagen, mehr geht einfach nicht und ich muss dann einfach absteigen vom Fahrrad. Und
Seitenstränge von handelnden Figuren sind da nicht dein Ding?
Nee, überhaupt nicht. Also Plot überhaupt ist nicht mein Ding. Ich finde Plots eine Anmaßung, weil ich ja damit sage, wie die Welt beschaffen ist. Oder Plot bedeutet ja auch eine Kausalität. Also Edward Morgan Forster, ein englischer Romancier, hat mal gesagt, eine Story ist the king died and then the queen died. That's a story. Und ein Plot ist the king died and then the queen died of grief. Und dieses oft wegen Trauer, weil sie so traurig war, ist sie dann auch gestorben. Und das ist dann schon eine Kausalität. Und ich finde, jede Form von Kausalität ist ja eine Form der Welterklärung. Und das finde ich einfach sehr problematisch und anmaßend. Ich kann da nicht nur das erzählen, was ich irgendwie selber sehe oder erlebe oder eine Einschätzung habe, aber einfach die Dinge so zu verknüpfen im Sinne von dramaturgischen Konflikten. Also ich streite mich mit dir, aber nicht nur das, sondern wir sind jetzt auch noch unterschiedliche Fußballfans und dann zugleich noch die Eltern verkracht und zugleich noch das und das. Also dass man nicht nur einen Konflikt hat, sondern 20 Konflikte. Und das muss dramaturgisch dann so aufgeladen sein, ist einfach für mich völlig langweilig und ist überhaupt nicht mein Ding, Plots zu erzählen. Sondern die Sprache ist mein Metier.
Die Sprache ist dein Metier und da hast du ja auch deine ganz eigene gefunden und du erzählst aber trotzdem auch eine Geschichte.
Ja, genau, eine Geschichte im Sinne von Sequenzen, aber auch im Sinne von einem Szenario. Es geht jetzt bei dieser Novelle Wiedersehen darum, dass eben ein Schüler sich an einen Lehrer erinnert, der ihn sehr beeindruckt hat, als er noch in die Schule ging und jetzt nach 20 Jahren kommt plötzlich wieder ein Kontakt zustande und dann kommen all diese Erinnerungen wieder zurück und er möchte diesen Lehrer wiedersehen und er reist dann in das Haus des Lehrers und dummerweise sind da jetzt ganz viele andere Leute noch eingeladen aus der jetzigen Schule des Lehrers und es erweist sich dann eben als Schaulaufen von sehr irrwitzigen Figuren, die da alle auftauchen und das läuft natürlich dann immer mehr aus dem Ruder und das Wiedersehen scheitert so sehr, dass es dann eben nicht nur ein Wiedersehen ist, sondern eigentlich auch ein Abschied von, nicht nur von diesem Lehrer, sondern überhaupt von dieser Obsession mit Schule und Schulzeit und dass man das alles irgendwann hinter sich lässt. Jetzt habe ich schon alles erzählt, jetzt muss ich gar nicht mehr lesen oder irgendwas dazu sagen.
Doch, natürlich, weil das kann man ja alles auch nochmal hier aufdröseln oder ja in irgendeiner von verschiedenen Seiten eben sehen und auch die einzelnen, die Figuren, die Handelnden. Also da haben wir den Musterschüler, der ja aber auch gar nicht so mustermäßig war. Was er so erzählt, ne?
Ja, am Anfang war er also nicht so mustergültig und dann, dieser Lehrer ist halt ein sehr besonderer Lehrer, der das schafft, so ein bisschen wie im Club der toten Dichter, eben auch schwierige oder deplatzierte Schüler irgendwie wieder zu begeistern und zu dem Fach, er unterrichtet deutschen Geschichte, wieder zu diesem Fach zu finden und dann wird er eben langsam zu einem Art von Musterschüler, aber eher eigentlich, als er die Schule verlässt, dann kommt er an die Uni und Musterschüler ist vielleicht auch das falsche Wort, sondern eher, das gebrauche ich natürlich selber, sondern eher so eine übermäßige Anpassung. Dass man dann eigentlich, das Schlimme an der Schule ist nicht nur, dass man während der Schule Dinge macht, die man nicht machen sollte, sondern dass man danach dann eigentlich richtig abgerichtet und zugerichtet ist und die Anpassung beginnt dann eigentlich eher nach der Schule, dass man dann an die Uni geht oder woanders hin und dann versucht eben das, was man an der Schule gelernt hat, umzusetzen und das sogar noch zu steigern. Und genau das macht mein Held, der heißt Arnold Litten und der ist da zunächst mal kein besonders guter Schüler, aber dann kommt er an die Uni und will eben diesem Deutschlehrer zeigen, du hast mich doch nicht überschätzt und ich zeige dir jetzt, dass ich jetzt dein Fach, was du mir unterrichtet hast, dass ich das jetzt von Grund auf studiere und nicht nur studiere, ich mache den Magister und ich mache den Doktor und ich werde sogar Professor und ich werde sogar Kafka-Forscher und Kafka-Experte und dann nach 20 Jahren kann ich es endlich mehr erlauben, dir wieder unter die Augen zu treten und das ist genau dieses Wiedersehen und das zeigt eben auch, ja, es ist ein Buch über Anpassungen und Projektionen und dass eben solche Anpassungsprozesse auch sehr ja, problematisch sind, also warum soll ich was studieren, nur um meinem ehemaligen Deutschlehrer damit was zu beweisen oder sonst jemandem was damit zu beweisen?
Auf der anderen Seite hat der Lehrer ja, weckt er ja auch ein Interesse an Sprache dann bei den Schülern.
Das auf jeden Fall, aber irgendwie missversteht er das. Ich glaube, es ist so ein bisschen, es ist ein Kafka-esker Text insofern, bei Kafka gibt es eine Erzählung, das Urteil und da gibt es einen Sohn, der alles so macht, wie der Vater es will und dann gibt es ein Taugenichts, ein Freund, der heißt Georg, der in St. Petersburg lebt und als der Vater dann stirbt, sagt er, dieser Freund in St. Petersburg, dieser Taugenichts, das wäre ein Sohn nach meinem Geschmack gewesen. Das heißt also, dieser mustergültige Sohn hat eigentlich alles falsch gemacht, sein ganzes Leben einer falschen Idee geweiht und so ähnlich geht es auch bei mir mit Wiedersehen. Er weckt zwar das Interesse an Sprache, aber es ist gar nicht das Interesse, was vielleicht wirklich bei Arnold ist. Vielleicht wäre er ja ein viel besserer Fahrradfahrer oder irgendwo, ja, oder Fußballer geworden oder was anderes. Und das zeigt sich dann auch bei dem Wiedersehen, dass der Lehrer fragt, ja, was ist aus dir eigentlich nur geworden? Das ist alles ein Missverständnis. Also dass dieses Studium und all diese professoralen Würden, das interessiert mich überhaupt nicht. Wenn du nie eine Uni betreten hättest, wärst du vielleicht für mich viel interessanter. Und das ist natürlich eine ganz, ganz, ganz bittere Erkenntnis, die dann zum Schluss dieser Novelle dann herauskommt. Und deswegen heißt es auch Wiedersehen der Doppeldeutigkeit. Wiedersehen, zwei Menschen sehen sich wieder, aber sie nehmen damit eigentlich auch Abschied voneinander.
Und die Methoden des Lehrers, hast du die irgendwie auch selber schon ausprobiert gehabt in deiner Lehrtätigkeit an der
ja,
Unis
teilweise.
Oder auch selber erfahren an der Schule?
Ja, selber erfahren, aber auch selber ausprobiert, aber leider sind die nicht so erfolgreich gewesen wie bei diesem Lehrer Thorsten Korthausen. Also ich habe es an der Uni tatsächlich versucht, dass ich zum Beispiel gesagt habe, es werden keine Hausarbeiten mehr geschrieben. Ich weiß gar nicht, gibt es heute noch Hausarbeiten, die man schreiben muss? Ja, und da hat es ja immer so ein sinnloses Ritual oder Referate zu halten, wo dann halt man eben ein Referat hält, habe ich auch angeboten, man kann zum Beispiel Passagen oder Shakespeare auswendig lernen. Und dann hat man wirklich was fürs Leben, ein paar schöne Sätze von Shakespeare. Thou, nature, art my goddess, to thy laws my services are bound. Why should I stand in the plague of custom for being 10 moonshines lag of a brother? Why brand the ass with base and baseness when my... Also solche Passagen haben die dann auswendig gelernt und haben dann dafür den Schein bekommen. Das darf ich ja gar nicht erzählen eigentlich. Und das waren solche Unterrichtsmethoden, dass ich gedacht habe, wir verzichten auf so ritualisierte Formen des Unterrichtens oder des Erwerbens von Scheinen und machen lieber etwas, wo jemand dann, wenn er vielleicht in 50 Jahren, hoffentlich nicht, aber irgendwann sterben wir ja alle und wenn man stirbt, dann hat man wenigstens wunderschöne Sätze auf den Lippen, mit denen man abtreten kann. Und es gibt keine schöneren Sätze als die von Shakespeare.
Da outest du dich als Fan?
Von Shakespeare, ja, natürlich. Und von Oscar Wilde.
Und das haben die Schüler oder die Studierenden da sehr gerne angenommen?
Teilweise. Es waren auch so sehr pazifistische Passagen von Falstaff zum Beispiel, wo man Falstaff sagt, du schuldest deinem König einen Tod, geh endlich aufs Schlachtfeld und kämpfe. Und dann sagt er, oh nein, bitte nicht und so. Und dann, honor forces you, honor. Und dann sagt er, honor, what is honor? Honor is just a word, a sound. Can honor fix a leg? Can honor heal a wound? What is honor then? Honor is just nothing, it's a word. Also das ist ja eine völlig pazifistische Passage, mit der man ja wirklich was anfangen kann, wenn man noch lange lebt. Und das war mir irgendwie wichtiger. Natürlich konnten die Leute auch gerne Referate halten oder ich habe das ja nicht verboten oder Hausarbeiten schreiben, aber es war eben auch eine Option, die dann sehr ungewöhnlich war, weil das ist ja schon fast 20 Jahre her, dass ich da unterrichtet habe. Und damals war es in der Uni so, dass das noch so Post-68er mäßig war, dass man auf diesen Frontalunterricht unbedingt verzichten wollte und eher Gruppenarbeit und eher Referate und Gemeinschaftshausarbeiten und so weiter. Und darauf habe ich dann verzichtet. Und das war dann fast wieder ein Unterricht wie im 19. Jahrhundert. Und das gefiel dann vielen nicht so sehr.
Ja, auswendig lernen heißt ja auch ne, oft, oder da gibt es ja auch genug Kritiker, ne, genau. Die das auswendig lernen als überhaupt nichts.
Ne, gut, aber ich habe auch Scheine vergeben, wenn man das nur abliest und halbwegs eine gute englische Aussprache hat. Das ging auch.
Aber hier zurück zum Buch, zu Wiedersehen. Der Lehrer schafft es, Korthausen heißt er, seine Schüler mit ungewöhnlichen Methoden auch zum Mitmachen zu bringen, die ja völliges Desinteresse am Anfang zeigen.
Ja, ich meine, ich könnte mal jetzt so eine Methode einfach mal exemplarisch darbieten durch eine kleine Lesung.
Genau.
Also die beiden sitzen jetzt im Auto, Arnold, dieser Musterschüler, und reist mit seiner Freundin Anna zurück. Und Anna hat eigentlich nur die Funktion, dass er überhaupt das mal erzählen kann, wie das früher war. Und er erzählt ihr also, so wie er schon lange nicht mehr erzählt hatte, was Korthausen für ein Lehrer gewesen war, unter welchen Umständen er seine Klasse, und das war eine wirklich schwierige Klasse, übernommen hatte. Dass das keine gewöhnliche Schule gewesen war, die er besucht hatte, sondern ein Internat, in dem sich die aberwitzigsten Schüler versammelt hatten, Schulversager, Scheidungskinder, Mathematikverweigerer und. Schüler, die für die Ausnahmen bestimmt waren und für keine Regel, alles ausnahmebedürftige Wesen, die nur in Ausnahmen existieren konnten, an einem Ausnahmeort wie an dieser Schule. Ihr aller Schreckwort hieß Staatsschule, nicht Internat, denn man war ja schon im Internat, sondern Staatsschule. Wenn ein Schüler völlig aus dem Ruder lief, dann drohte man ihm mit der Staatsschule. Wenn du jetzt nicht parierst, dann kommst du in die Staatsschule. Das klang wie Straflager Sibirien. Oder das Ende aller Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten, zumindest das Ende aller Ausnahmen. Der Ausnahmelehrer Korthausen kam also an eine Ausnahmeschule voller Ausnahmeschüler. Er kam direkt von der Staatsschule und das machte ihn zunächst einmal gefährlich oder zumindest verdächtig. Warum sollte ein Staatsschulenlehrer freiwillig an eine solche Schule kommen? Ob dieser Mensch völlig wahnsinnig ist oder ahnungslos, doch er wollte tatsächlich zum neuen Schuljahr kommen. Er kam im Gefolge zahlreicher Umzugswagen, die man vor seinem Haus gesichtet hatte. Sie kam von weit her, aus Hamburg und anderen Städten des Nordens. Ein ganzer Lastwagen war anscheinend nur für den Transport seines Weinkellers bestimmt, und das machte Eindruck. Da kommt ein Lehrer mit rollenden Weinkellern, spezial gekühlten Lastwagenladungen ausgesuchter Weine. An einem Montag stand er dann vor der neuen Klasse, vor lauter ausnahmebedürftigen Schülern, eine Ansammlung von Aufsässigkeit und Lustlosigkeit. Und man ließ ihn zugleich ins Leere laufen. Die Klasse ignorierte ihn, so wie man jeden neuen Lehrer erst einmal ins Leere laufen ließ. Zwei Schüler spielten Schach, andere Poker oder Skat, wie in einer Bahnhofskneipe. Da kommt einer rein und glaubt, das sei von irgendeiner Bedeutung. Man müsse sogleich aufschauen und ihn begrüßen. Doch die Klasse ignorierte ihn. Er öffnete das Fenster und stellte sich vor. Korthausen, Thorsten Korthausen. In einem nasalen norddeutschen Akzent sagte er das, wie ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt, der einen ins Sprechzimmer ruft. Und er wollte dann mit dem Deutschunterricht beginnen, nur dass man ihn völlig ignorierte, Höchststrafe für jeden neuen Lehrer. Ja, das sei ja wohl ziemlich aussichtslos. Was? Die Stellung von Schwarz. Er meinte das Schachspiel, das die beiden Schüler spielten und das er nun betrachtete. Die Schüler saßen immer noch über ihrem Spiel, während Korthausen sich dazugestellt und bemerkt hatte, wie aussichtslos die Stellung von Schwarz sei. Ohne Damen, ohne Springer, das ist ja wohl ziemlich verfahren, die Partie so gut wie verloren, keine 20 Züge gebe er Schwarz. Es war Kühne, der sich nun umdrehte. Glauben Sie? Ja, dann probieren Sie es doch mal aus. Sollte Korthausen die Partie Verweis doch zu Ende spielen, also setzte Korthausen sich und spielte Verweis, während Kühne sich an die andere Tischseite setzte und für Schwarz weiterspielte. Korthausen schien vom Schachspielen etwas zu verstehen. Er spielte wirklich gut, doch Er hatte keine Ahnung, gegen wen er da spielte, gegen Kühne. Wenn Kühne etwas konnte, dann war es das Schachspielen. Er hat schon zahlreiche Lehrer in Grund und Boden gespielt. Die beiden waren jetzt mitten im Spiel. Weiß in der Attacke, Schwarz in Hinhalte- und Ausweichmanövern, freundlich lächelnd. Die ganze Klasse saß um die beiden herum. Man hörte Wetten, die abgegeben wurden. 10 Mark auf Korthausen, denn die Stellung von Schwarz war wirklich aussichtslos. Und Korthausen spielte gar nicht schlecht. Er brachte die Überlegenheit von Weiß mit all seinen Figuren immer mehr zur Geltung, während Schwarz zurückwich, Figuren abtauschte, an manchen Stellungen Raum schuf, an anderen Orten die Lage wieder verkomplizierte. Das war die Taktik von Schwarz, die Dinge immer weiter zu verkomplizieren. Bis Korthausen das Spiel irgendwann verloren gab. Er sagte das ohne jede Einschränkung, voller Hochachtung. Wie Schwarz sich da aus der Affäre gezogen habe, Chapeau, eine geniale Leistung. Die beiden Deutschstunden waren jetzt schon vorbei, doch alle saßen sie noch um das Schachspiel versammelt. Korthausens hanseatischer Tonfall war im ganzen Klassenzimmer zu hören. Was da gerade passiert sei, mit welcher Taktik Schwarz eine aussichtslose Partie noch gedreht habe, das ist wirklich gut, genial, atemberaubend, fulminant. In den folgenden Deutschstunden wollten nun auch die anderen Schüler Schach spielen oder sich gegenüber Korthausen in irgendeinem Spiel beweisen. Ein regulärer Deutschunterricht fand gar nicht statt, überall Schach- oder Mühlespiele. Und Kartenspiele. Oder wenn keine Spiele, dann Fragen der Schülermitbestimmung und des schlechten Schulessens. Und Korthausen schien in all diesen Fragen ein veritabler Ansprechpartner, eine Art Beistand oder Rechtsanwalt. Allein schon durch seinen aufmunternden Akzent, der niemanden abwies, sondern im Gegenteil an die Hand nahm. Nur zu oder aber ja oder gerne. In dieser Art sprach er. Hin und wieder stellte er Bezüge zur Aufklärung und zum Sturm und Drang her, doch diese Einschübe waren nur nebenbei, eingerahmt von Schachfragen oder Schülervollversammlungsfragen. Man bemerkte diese Ausflüge kaum. Ja, das ist ja fast ein wenig wie bei Prometheus. Was? Prometheus. Wer? Sie kennen Prometheus nicht? Nee. Also Prometheus, das ist ja die Leitfigur der Aufklärung. In der griechischen Mythologie war er der Vorausdenkende, der Freund der Menschen und der Kulturstiftende, der den Menschen das Feuer brachte. Übrigens gegen den Willen der Götter. Zur Strafe wurde er dann an einen Felsen gefesselt und ein Adler fraß von seiner Leber. Warum denn gerade von der Leber? Ja, weil die Leber sein besonders empfindliches Organ sei, so Korthausen. Er habe es ja mal selbst erlebt. Wirklich? Ja, das war eine Biopsie. Als die Ärzte bei ihm eine Gewebeprobe entnommen hatten, direkt aus seiner Leber, da er während seiner Studienzeit ziemlich viel getrunken habe und er dann irgendwann mal überprüfen wollte, wie es denn nun um seine Leber stehe, ob sie dabei Schaden genommen habe. Die Schüler waren jetzt wirklich beeindruckt. Ein Lehrer, der früher einmal über alle Maßen getrunken hatte, so viel getrunken, bis er sich irgendwann mal fragte, ob die Leber dabei Schaden genommen habe, mit welcher Selbstverständlichkeit er das erzählte. Während Korthausen immer noch von Prometheus sprach, doch die Klasse wollte jetzt nur noch eines wissen, wie diese Biopsie denn damals ausgegangen war. Korthausen winkte ab. Keine Befunde, ich konnte ruhigen Gewissens weitersaufen. Ruhigen Gewissens weitersaufen? Das war wirklich beeindruckend. Allein schon der schnottrige Tonfall, dem er da sagte. Ruhigen Gewissens weitersaufen.
Joachim Zelter hier im Lokalmagazin aus seinem Buch Wiedersehen. Da kommen die Methoden des Korthausen ziemlich gut zur Geltung und da ist der Musterschüler ja noch gar nicht wirklich am Start. Er erzählt es rückblickend und man merkt aber schon ein bisschen deine Sympathien, das hat der Lehrer.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist der Lehrer ist ein besonderer, ist ein bisschen wie bei der Club der Toten Dichter. Seine Methode ist einfach, die Schüler da abzuholen, wo sie sind. Das ist eigentlich eine ganz einfache Methode. Normalerweise findet es nicht statt, sondern den Lehrer drängen den Schülern was auf, was die Schüler überhaupt nicht interessieren. Das ist halt der Lehrplan oder irgendwelche Inhalte, Bildungspläne heißt das, glaube ich, heute. Und er macht das umgekehrt, er drängt ihnen erstmal gar nichts auf, sondern setzt sich sogar dahin, schaut sich das Schachspiel an, redet über die Belange der Schüler, Schülervollversammlung und das schlechte Schulessen und baut dann einfach indirekt, stellt indirekt dann diese Bezüge vielleicht zum Sturm und Drang und zur Aufklärung hier. Und das ist natürlich eine gute Methode, Schüler ja zu gewinnen für sich und für das Fach.
Würdest du dir sowas in der Realität wünschen oder könntest du dir das vorstellen?
Ja, das gibt es auch häufig. Also in den USA oder in anderen Ländern ist es auch so. Oder ich kenne auch Internate in Deutschland, sogenannte Landerziehungsheime, wo das sogar Programm ist. In Summerhill Education in England. Es gibt genug pädagogische Konzepte, die genau in die Richtung gehen und hat sich ja sehr, sehr viel für sich. Aber trotzdem sind diese Einrichtungen immer noch Schulen. Trotz allem, ja.
Und da spricht auch eine grundsätzliche Kritik dann nochmal aus dir. Du würdest sie lieber am liebsten abschaffen oder würdest sie lieber alles so
gut, das fand ich sehr, also wenn es nach mir ging, würde ich Schulen am liebsten mal abschaffen, aber ich weiß natürlich, das wird einen Sturm die Entrüstung geben, denn wir leben ja in einer Schulgesellschaft, wir sind ja völlig besessen von Schule, jetzt nicht nur im Sinne, dass wir uns an die Schule erinnern oder dass wir Abiturträume haben, dass wir das Abitur nochmal neu machen müssen oder dass wir denken, oh Gott, ich habe gar kein Abitur oder ich sollte Abitur haben oder ich sollte noch ein zweites Abitur haben oder ich sollte studieren, und selbst wenn man das alles hat, dann geht das Leben ja immer weiter im Sinne von Nachschulungen, Neuschulungen, Umschulungen, also die ganze Gesellschaft, in der wir leben, dreht sich eigentlich um die der Schule. Deswegen ist auch das Motto meiner Novelle die Umkehrung des Satzes. Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir, und ich kehre das um, aber das hat auch schon Seneca umgekehrt, nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen wir. Das hat auch was sehr Selbstzweckartetes. Wir lernen eigentlich überhaupt nicht für das Leben, sondern immer nur für Schulen und noch weitere Schulen, und insofern bin ich natürlich ein großer Gegner von Schulen. Aber zugleich auch, was würde ich machen ohne Schulen? All meine Bücher drehen sich eigentlich nur um Schulen, ob das die Schule der Arbeitslosen ist oder Untertan, oder es ist eigentlich ein immer wiederkehrendes Thema, und von daher wäre es auch für mich als Autor sehr schwer, ohne Schulen überhaupt noch irgendwas schreiben zu können.
Aber das Prinzip, es geht ja auch dann um das Lernen, oder auch, das heißt ja auch so eine Maxime, lebenslanges Lernen, aber das ist, du denkst, das ist alles auf zu verschult, und weil gegen Lernen kannst du ja nicht wirklich was haben.
Ne? Ja, oder lernen, ja klar, oder Erfahrungen sammeln, oder ja klar, man kann sehr viel lernen, aber dazu brauche ich keine Lehrer und keine, nicht unbedingt Schulen, das kann ich auch anders machen. Also ich finde, ich lerne viel mehr, wenn ich auf dem Rennrad sitze und 100 Kilometer fahre, lerne ich mehr, als wenn ich irgendeinen Vortrag mir anhöre. Also insofern ist dieser Kort, das Tolle an Korthausen ist, dass der denen eigentlich erstmal nicht viel beibringt an Inhalten, sondern eher so an fundamentalen Erfahrungen, und dass dann dieser Musterschüler an der Uni denkt, und jetzt muss ich das irgendwie füllen mit also jetzt weiß ich in etwa, was Aufklärung, Sturm und Drang ist, aber jetzt muss ich das mit totem akademischem Wissen irgendwie erfüllen. Und dann wird er an der Uni immer mehr zu dem, was ein Musterschüler ist, aber er entfremdet sich ja nicht damit auch immer mehr von dem Lehrer.
Da ist ganz viel Projektion und wenig Überzeugung dann.
Ja, ganz viel. Aber das Leben besteht meistens nur aus Projektion, dass wir an irgendeiner Vergangenheit uns klammern und sagen, damals war noch alles gut, oder ich treffe meinen besten Freund, ich habe ihn seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Oder bei Klassentreffen. Das ist ja auch eine Art von Klassentreffen, dass man da beweisen will, wie weit man es gebracht hat. Und der eine ist schon Zahnarzt, der andere ist das. Und das sind ja so Leistungsschauen des beruflichen Fortkommens. Und wie Trumpfkarten spielt man seine Erfolge aus. Und an den Großtischen sitzen die Zahnärzte und Rechtsanwälte, und an den Nebentischen vielleicht die gescheiterten Autoren, denen man noch auf kleinen Stühlen sagt, kann ja nicht jeder so groß werden wie ich. Also das finde ich alles ganz furchtbar natürlich. Aber sehr geeignet, um darüber zu schreiben.
Und kann sich das nicht auch umdrehen so ein bisschen? Oder dass die gescheiterten Autoren auf ihre Bücher genauso stolz sein können wie die Zahnbohrer?
Ja, klar, jeder Mensch sollte auf das stolz sein, auch gerade wenn es abwegig ist oder abgelegen oder keine Normalbiografie bedeutet. Und vielleicht ist das auch ein Problem in Amerika. Ich habe ja auch in den USA gelebt, da gibt es natürlich auch viele Schulen, aber die Gesellschaft ist tatsächlich wesentlich flexibler, und das kann auch ein Rechtsanwalt dann sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr, Anwalt zu sein, ich gehe jetzt einfach in eine Schule und werde da Lehrer und unterrichte jetzt solche Sachen. Wann darf man eine Hausdurchsuchung machen oder so Rollenspiele, so juristische Rollenspiele? Also da ist ja die amerikanische Gesellschaft, die immer so als Beispiel hingestellt wird, dann tatsächlich viel flexibler, aber genau solche Wege gibt es hier in Deutschland nicht. Also diese Schulen haben ja diese Funktion, dass man dann eigentlich auch gar nicht mehr, weil man eine falsche Schule besucht hat oder eine falsche Umschulung gemacht hat oder Neuschulung, dass man dann für immer quasi in einer Sackgasse ist und da nie wieder rauskommt. Also wenn es wenigstens dazu führen würde, dass man tatsächlich sehr viel Freiheiten hätte und wirklich flexibel wäre im Sinne von, dass ich dann ganz viele Möglichkeiten ergreifen kann. Aber man braucht ja hier für alles eine Bescheinigung oder eine Schule und ist dann für immer fixiert auf was oder auch für immer ausgeschlossen von etwas.
Wie bist du rangegangen, recherchetechnisch? Wie hast du dir Wiedersehen zurechtgelegt? Gehst du sammelst du aus deiner eigenen Vergangenheit oder guckst du auch nochmal, was passiert aktuell?
Ich recherchiere nie für meine Romane, sondern einfach, das sind Erfahrungen im Sinne von einem radikalen Erfahrungsbegriff. Also Nietzsche hat darüber geschrieben, dass alles, was ich schreibe, ist mit dem Herzblut meiner eigenen Erfahrungen geschrieben. Meine Recherche hat auch immer was sehr Distanziertes. Also man hat dann so die Illusion, jetzt habe ich mir mehr angehört, wie es einem Flüchtling geht, und jetzt glaube ich zu wissen, was da Sache ist und kann darüber schreiben, und das wäre nie mein Ansatz, sondern das alles, was ich schreibe, muss auch irgendwie erlitten sein. Deswegen heißt auch die Hauptfigur Arnold Litten, weil er das auch alles wirklich erlitten hat und das mit sich rumträgt. Und
Schule ist Leiden und das ist eben die Erfahrung, die du auch gemacht hast.
Teilweise oder auch viele andere. Das ist natürlich auch die Erfahrung, die ich als Schriftsteller mache, weil das ist durchaus auch eine Metapher auf den Schriftstellerberuf, denn dieser Arnold Litten will ja zeigen, schau mal hier, was ich alles geleistet und gemacht habe und das interessiert bei dieser Party am Ende gar niemanden richtig und das steht natürlich durchaus auch so, ich habe doch all diese Bücher geschrieben und mir so viel Mühe gegeben und jetzt sagen Leute, ja, die letzten 10 Bücher, die geschrieben hat, sind ja völlig deplatziert. Also das geht uns ja allen im Leben so, dass wir immer glauben, aber wir haben uns doch so viel Mühe gegeben oder wir haben doch das alles gemacht und wo stehen wir jetzt? Ja, selbst bei Goethes Faust habe ich nun all das studiert, Theologie, Medizin und ich armer Tor bin nicht nicht nur so klug oder so unklug wie zuvor, sondern auch eigentlich ein armes Schwein, weil mir das überhaupt nichts nützt.
Und ziehst du irgendwelche Lehren, Konsequenzen daraus? Oder?
Ja, die habe ich. Ich habe ja alle Schulen verlassen, auch die Hochschule. Ich bin ja kein Lehrer mehr in der Hochschule und bin da jetzt auch ganz frei und habe eigentlich schon die Konsequenzen gezogen. Also die Konsequenz heißt, ich bin jetzt freier Autor, wobei diese Freiheit natürlich auch sehr fragil und prekär ist.
Inwiefern?
Ja, weil man klar nicht viel Geld verdient und man kann die Zukunft nicht planen und man ist da wieder in anderen Prozessen eingebunden und abhängig und das ist, also Schule bedeutet ja eher noch so was Hierarchisches und Geordnetes und Autoritäres und Schriftsteller sein bedeutet halt eher was, dem Markt ausgeliefert zu sein. Also man ist dann, könnte sogar sagen, im Herzen, in the heart of darkness, im Herzen des Kapitalismus. Man ist einfach nur dem Markt ausgeliefert, dem Buchmarkt oder dem Beliebtheitsmarkt und dem Markt der Preise, der Auszeichnungen oder dem Jahrmarkt der Eitelkeiten. Also auch das ist natürlich schwierig, aber dennoch bereue ich das nicht. Also ich bin lieber Autor als Lehrer oder Schüler.
Merkst du das dann? Inwiefern passt du dich dem Markt dann auch an? Gibt es da irgendwelche Kompromisse?
Ja, nicht Kompromisse. Also ich passe mich vielleicht den Zuhörern an. Also nichts finde ich schlimmer, eine Lesung zu haben und ich merke einfach, die Leute schlafen langsam ein oder sitzen gelangweilt da. Das ist ein wahnsinniger Druck, aber das geht wahrscheinlich auch Musikern so, dass wenn eine Band dann das Gefühl hat, oh Gott, das kommt überhaupt nicht an und ich langweile die Leute. Und da passt man sich natürlich an, dass man, von mir aus können sich Bücher schlecht verkaufen oder die Kritiker können sagen, das taugt alles nichts. Aber wenn ich jetzt bei Lesungen merken würde, die Leute sind nur noch gelangweilt, dann das ist so ein Albtraum, dass man da natürlich schon im Vorfeld beim Schreiben darauf achtet, sich immer wieder vorstellt, was passiert, wenn ich daraus vorlese und hält es irgendwie die Leute oder langweilt die das und das ist natürlich schon auch eine Form der Anpassung, ja.
Also du denkst beim Schreiben gleich auch an die Bühne?
Unbedingt, weil ich weiß ja genau, ich muss ja daraus vorlesen. Also die Autoren leben, ich muss vielleicht sagen, die Autoren leben heute kaum von verkauften Büchern, sondern von Lesungen. Also alle Verlage haben Mitarbeiter, die Lesungen akquirieren und das ist auch für den Verlag sehr wichtig, eben auch da eine Brücke zu den Lesern zu bauen und zu den Buchhändlern und die Büchereien. Also es ist immer mehr der Weg der Vermittlung der Literatur. Das geht weniger über Kritiken, Besprechungen und sehr stark auch über Lesungen. Und da spielt es natürlich schon eine Rolle. Also ich hatte auch bei Lesungen schon totale Panikattacken, weil ich gespürt habe, das funktioniert alles nicht. Und die Leute lang, das ist nicht gut. Und das ist zumindest nicht gut für Lesungen. Und man schämt sich dafür sehr und fühlt sich da dann hundeelend dabei. Und also das ist schon, spielt schon eine große Rolle. Also beim Schreiben, deswegen sind ja auch meine Sätze so kurz.
Ja, genau. Was hilft da alles so? Ne? Das ist schon dein Umgang mit Sprache oder deine sprachliche Ausdrucksweise, die... Das fällt auf, dass viele kurze Sätze dabei sind. Ja,
unbedingt, ja, also auch mit Absicht. Also deswegen, Thomas Mann spielt ja auch in dieser Novelle eine Rolle und der Lehrer sagt, oh Gott, da kommt noch nachher ein Deutschlehrer vorbei zu der Party. Der ist übrigens ein Thomas Mann, Experte schrecklich, grauenhaftes Biedermeier. Also ich grenze mich auch bewusst von intertextuell von Mann ab, dass ich eben genau andere, eine ganz andere syntaktische Struktur habe. Und gut, das liegt natürlich auch manchmal am Thema, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Roman schreibe, wie die Einsamkeit des Langstreckenläufers, dann macht es einfach keinen Sinn, da Thomas-Mann-Sätze zu schreiben. Da brauche ich schon atemlose, kurze Sätze. Das ist schon vom Thema vorgegeben. Und auch hier wäre das einfach bei so einem Lehrer absurd, wenn der jetzt in so gesetzten Thomas-Mann-Sätzen, wobei vielleicht wäre es sogar eine gute Sache, aber naja, jetzt kann sich nicht mehr ändern. Das sind eben jetzt kurze Sätze.
Und das ist aber auch nicht die einzige sprachliche Kunstgriffe oder sonst?
Also schon klar, dass ich Verben sehr nach vorne ziehe. Denn je weiter vorne die Verben sind, umso mehr weiß der Leser oder Zuhörer, was jetzt gerade Sache ist. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du diesen Witz kennst, von einer Millionärin, die mal eine Rede von Bismarck hören wollte. Und jemand hat es übersetzt. Und dann fängt Bismarck an zu sprechen. Und da, der Übersetzer bleibt ruhig und sagt gar nichts. Und die Millionärin sagt, ja, können Sie mal anfangen zu übersetzen? Er sagt, Moment, ich warte noch auf das Verb. Und das war übrigens Mark Twain, der Übersetzer. Ach, er hat darüber geschrieben, auch über die schreckliche deutsche Sprache. Und deswegen kann man schon als Kunstgriff sagen, je mehr ich die Verben nach vorne ziehe, umso mehr wissen die Leute, was Sache ist. Oder was ich auch gerne mache, schnelle Dialoge, aber nicht in der Form von der viktorianischen Einkleidung, sagte er, erwiderte er und schaute ihr tief in die Augen oder warf sich entsetzt zurück, sondern einfach nur eine ganz lakonisch im Sinne von Dialogen, weil die natürlich eine große Unmittelbarkeit haben. Ich versuche sogar die Grenzen aufzuheben zwischen Drama und Prosa, dass man eigentlich auch so einen Text direkt nicht nur gut lesen kann, sondern sogar direkt auf die Bühne bringen kann. Und ich habe jetzt auch demnächst eine Lesung mit Gustav Peter Wöhler in Hamburg, wo wir das dann auch als szenische Lesung machen mit zwei Sprechern in verteilten Rollen. Und das wäre eigentlich auch mein Ziel, dass man irgendwann gar keinen Unterschied mehr zwischen einem Prosatext und einem Dramatext mehr sieht.
Da hast du ja auch Erfahrung. Du schreibst ja auch Fürstzimmertheater, bist ja der Hausautor.
Ja, genau. Das macht auch großen Spaß und das ist auch eine gute Abwechslung. Und machen wir in der nächsten Spielzeit ein Stück, was am 23. Januar dann uraufgeführt wird im Zimmertheater. Heißt Biel am See.
Steht schon? Ist noch in der Mache oder?
Ja, die Engländer würden sagen, I'm doing the finishing touches. Also es sind noch so ein bisschen Feilen und so. Aber eigentlich ist das Stück schon fertig und es macht auch total Spaß, fürs Theater zu schreiben, ist aber auch natürlich ein gewaltiger Druck, weil da ist natürlich, wenn es dann langweilig ist, gibt es keine Möglichkeit mehr zu intervenieren. Da bin ich echt wie ein Fußballtrainer. Also das ist wie Lienen bei St. Pauli. Was kann er jetzt noch tun, wenn die Mannschaft schlecht eingestellt ist oder spielt schlecht? Und wenn man das kriegt man ja auch als Autor mit. Ich habe auch mal in Hamburg, wurde ein Stück von mir gespielt und da war ich im Publikum, die erkennen den Autor ja gar nicht. Und nehmen deswegen auch kein Blatt vor den Mund und laufen dann raus zur Pause und sagen, oh, gehen wir noch in den zweiten Teil? Nee, das tun wir uns lieber nicht an und so gehen schnell nach Hause. Also man kriegt dann die Wahrheit auch ungeschminkt mit und auch die Niederlagen werden viel schmerzhafter als Niederlagen als Prosaautor.
Biel am See?
Ja.
Ist, worum geht's?
Um Biel am See, um den Bieler See geht es. Also es geht um einen bildenden Künstler, um den Kunstbetrieb, der so ganz gut seine Arbeit macht, aber er ist noch nicht vielen Leuten bekannt. Und ihr findet jetzt so eine Art Gönner, einen berühmten Kulturwissenschaftler aus der Schweiz, der ihm sagt, es gibt diesen tollen Preis des Bieler Sees, den Kunstpreis des Bieler Sees, der mit 50.000 Schweizer Franken vergütet ist und schon Paul Klee bekam den Preis und ganz viele Leute, die den Preis bekommen. Und er möge sich doch dafür bewerben, weil das würde wirklich den Durchbruch bedeuten. Da, wo vorher keine Kunst war, da ist jetzt Kunst. Da, wo die Ausstellungsbesucher gelangweilt abwinken, da stehen sie plötzlich stramm und sagen, das ist Kunst, wenn man diesen Preis eben hat. Es könnte genauso gut natürlich auch der Büchnerpreis sein. Irgendein großer Preis, wo man plötzlich eben, wenn man den bekommt, ein neuer Mensch ist. Es geht nicht nur um das Geld, sondern es geht auch um diesen wirklichen Durchbruch. Die einzige Auflage ist nur, das Kunstwerk muss irgendwas mit dem Bieler See zu tun haben. Und jetzt stürzt er sich halt in die Arbeit, mein bildender Künstler, der heißt Richard Gonthardt und versucht es erst mit abstrakten Arbeiten und dann sagt er, naja, leider ist es ein bisschen zu abstrakt und dann versucht er es mit konkreteren Arbeiten, dann ist es wieder zu konkret und der Preis wird alle 2 Jahre vergeben und er steigert sich jetzt immer mehr in diesen Bieler See hinein, bis er ganz und gar nur noch See ist, was zu so einer Art Himmelreich wird, weil der See steht ja für den Preis, aber irgendwann geht es gar nicht mehr um den Preis, sondern nur noch um den See und die Sprache wird auch immer beliebiger im Sinne von Bieler See und er machte Wortspiele, Beil ist ein Anagramm von Biel und Biel ein Anagramm von Beil und er wird immer mehr völlig wahnsinnig über diesen See und das ist natürlich auch eine Metapher über so eine gescheiterte Künstlerexistenz, der immer wieder aufs Neue versucht, diesem See gerecht zu werden, der fast zu einem religiösen Wahngebilde wird und das Tragische ist nicht nur, dass er diesen Preis nie bekommt, sondern das Stück geht über 20 Jahre, immer wieder, alle 2 Jahre versucht er es neu, am Ende verkauft er sich auch immer mehr, dass er dann immer mehr auch in die Figürlichkeit reingeht, dass er dann sagt, okay, ich muss halt, dass man endlich erkennt, es ist der Bieler See, male ich halt es sehr konkret und figürlich diesen See ab, aber da er gar nicht das Geld hat, da hinzureisen, muss er das über eine Webcam machen, er sitzt also daheim an der Staffelei und da ist der Bildschirm vom Computer und dann malt er wie so ein Postkartenmaler diesen See und das ist ja auch ein völliger Verkaufen und Verrat und das ist natürlich schon die Metapher auch für alle Künstler oder Schauspieler oder Kunsttreibenden, die sich unheimlich aufopfern für etwas, was dann einfach niemals stattfindet. Also es ist einfach wie warten auf Godot, auf, nur in einer anderen Art nochmal erzählt. Deswegen trage ich auch dieses Trikot von Argentinien, weil es geht einfach um das Scheitern auf höchstem Niveau.
So bei mehreren Weltmeisterschaften, aber da immer mal wieder ist dann doch ein Titel drin oder auch ein Preis.
Stimmt, aber das ist schon lange her bei Argentinien, bei mir sogar noch länger hier.
Aber du bist jetzt auch wieder auf einer, auf der, wie nennt man es, die Longlist? Wie wichtig sind dir Preise?
Auf einer Hotlist, auf einer Hotlist irgendwie der unabhängigen Verlage, ja. Nee, Preise ist natürlich einerseits total weh, weil es ist einfach die Möglichkeit, dass der Künstler legitimiert ist. Denn die meisten Leute können mit Kunst heute nicht mehr viel anfangen oder verstehen auch nicht viel von Literatur. Also braucht man irgendetwas Äußerliches, was diesen Autor oder Künstler legitimiert und ein Preis legitimiert ist. Und das gibt ja auch diesen Begriff des Preiskarusselles. Also wenn jemand Preis A bekommt, dann muss er eigentlich auch vielleicht Preis B bekommen. Aber wenn er hier schon A und B hat, dann muss man unbedingt auch gleich C geben. Und wenn er schon A, B, C hat, ja, dann sofort D, G, E, F, also dann bis zu Z runter. Und das ist ja was völlig Autoritäres und hat überhaupt nichts mit Kunst oder mit Qualität zu tun. Aber so funktionieren diese Prozesse. Und plötzlich, und irgendwann ist ein Autor legitimiert. Irgendwann kann er eigentlich durch diese Preise zum ersten Mal seinen Beruf tatsächlich ausüben, auch ohne Preise. Das ist diese Paradoxie. Ich brauche diese Preise, um irgendwann diesen Beruf auch ausüben zu können, ohne dass ich auf Preise schiele. Und wenn es überhaupt eine Botschaft für mein Stück gibt, Biel am See, ist eben, dass man eigentlich keine Preise annehmen darf oder dass sie völlig korrumpieren und einen kaputt machen, obwohl sie eigentlich schon eine gute Idee sind. Und ich stimme da Thomas Bernhard zu, der mal in Wittgensteins Neffen geschrieben hat, nur in allergrößter Not, finanzieller Not, meinte er, darf ein Mensch über 40 überhaupt einen Preis annehmen. Wobei Thomas Bernhard selber eigentlich alle Preise angenommen hat, die er bekommen hat oder die man ihm geben wollte. Aber er war wahrscheinlich auch ständig in finanzieller Not. Und
würdest du es auch so machen?
Sehr ambivalent. Es wäre eigentlich eine große Geste, so einen Preis auch abzulehnen. Aber die Öffentlichkeit würde es ja gar nicht mitbekommen, weil man kriegt ja ein Telefonat und erstmal so ganz unter uns. Man hat sich vorgeschlagen, würden Sie diesen Preis denn annehmen? Und dann nichts wäre schlimmer, als man bekommt einen Preis und dann gehe ich auf die Bühne und sage, ich nehme den gar nicht. Also das wird schon im Vorfeld natürlich abgesprochen. Aber es wäre sicher eine große Geste zu sagen, ich lehne es ab, weil Preise auch korrumpieren. Und man bräuchte viel lieber stattdessen ein Grundeinkommen für alle. Nicht nur für Künstler und Schriftsteller, sondern für alle Menschen ein Grundeinkommen. Und wenn alle ein Grundeinkommen von 1.000 Euro hätten, dann könnte eigentlich ein Künstler nicht mehr ruhigen Gewissens seinen Preis annehmen. Würde er ihn dann trotzdem annehmen, dann wäre er wirklich der reinen Eitelkeit überführt. Und das wäre für mich sehr interessant, mal die Grenze zu sehen, wo geht es um so eine narzisstische Grandiosität oder um Eitelkeit und wo geht es um das nackte Überleben. Und eigentlich so nach diesem Stück, Biel am See, wird es klar sein, dass ich selber eine Haltung dazu brauche. Und meine Haltung wäre dann eigentlich zu sagen, ich darf eigentlich keine Preise annehmen.
Bewerben tust du dich dann wahrscheinlich eh sowieso nicht, ne?
Mittlerweile nicht mehr.
Nee, aber Bestätigung brauchst du ja auch auf eine Art wahrscheinlich, ne? Also nicht nur Verkaufszahlen, sondern auch eben ein Publikum, das nicht einschläft, ist ja auch Anerkennung.
Ja, das stimmt. Also ich hole mir jetzt gerade meine Anerkennung auf dem Rennrad und fahre sehr viel mit dem Tübinger Radverein RV Pfeil und das ist schon eine Riesenbestätigung, wenn man einfach einen Alpaufstieg hochkommt und das ist eine ehrliche Bestätigung und alles andere in diesem Literaturbetrieb ist auch sehr, also man kann, also ich glaube, ja, man kann natürlich schon eine Bestätigung bekommen bei einer Lesung oder wenn Schüler sagen, das fand ich sogar ganz interessant oder ja, oder das finde ich lustig oder nachdenkenswert, aber man bekommt eigentlich als Schriftsteller nicht sehr viel Bestätigung oder auch sehr viel falsche Bestätigung. Man kann ja auch für was gelobt werden, was man gar nicht so gemeint hat und gerade bei Wiedersehen habe ich den Eindruck, dass das ein einziges Missverständnis ist zwischen mir und der Außenwelt oder zwischen meinem Text und der Außenwelt. Also
inwiefern?
Ja, weil ich mir einfach bei dem Text was ganz anderes gedacht habe, als was manche Kritiker so schreiben.
Was kam da? Kannst du ein Beispiel geben?
Ja, zum Beispiel der Schlusssatz. Also gab es auch viel Empörung darüber. Das ist ja eine ganz nette Novelle, aber bitte nicht dieser Schlusssatz. Den Schlusssatz, den hätte er lassen sollen. Jetzt darf ich den Schlusssatz ja gar nicht vorlesen, weil dann ja kauft ja kein Mensch mehr das Buch. Aber auf jeden Fall hätte ich diesen Schlusssatz unbedingt lassen sollen. Also ich wurde noch nie so angegriffen wegen eines einzigen Satzes, der aber für mich genau der entscheidende Satz ist und der auch, den ich auch niemals streichen würde. Um nichts auf der Welt. Und dieser Satz, man mag vielleicht das in 100 Jahren sagen, das ist völlig irrelevant, dieser Text, oder auch richtig schlecht, aber der Schlusssatz, auf den lasse ich nichts kommen. Und das ist dann interessant, dass man gerade an dem Satz Anstoß nimmt. Und übrigens ist der Satz kein Aufruf zum Völkermord oder zu einer sexuellen Handlung, die nicht politisch korrekt ist, sondern es ist ein ganz völlig, aus meiner Sicht, ein absolut harmloser Satz, der aber doch selbstverständlich ist, der sich ja auch ergibt, auch literarisch ergibt, noch moralischen und auf mehreren Ebenen einfach selbstverständlich ergibt. Aber da wurde mir deutlich, also in welcher Zeit leben wir eigentlich, vor 20 Jahren, wie in so einem Satz, Standard des postmodernen Diskurses gewesen. Und heute hat man hysterische Reaktionen darauf bei Besprechungen. Man ist einfach dann auch ziemlich ratlos darüber, was man, in welcher Welt man überhaupt lebt.
Ich würde sagen, es ist mal wieder Zeit für einen kleinen Ausschnitt aus Wiedersehen. Wir haben ja den Lehrer Korthausen und seine Unterrichtsmethoden kennengelernt. An welcher Stelle steigst du jetzt wieder ein?
Ja, vielleicht noch, wie er zum Beispiel Klassenarbeiten gestaltet. Im Herbst kam dann Korthausen mit der ersten Klassenarbeit, weil ja bis dahin immer nur Schach gespielt wurde und andere Dinge gemacht wurden. Jetzt kommt also diese Arbeit. Hier modert Nitolus jungfräuliches Gesicht, der durch den Tod gewann. Er wurde Staub aus nichts. Ein Epigramm von Lessing. Erörtern Sie. Von allen Seiten die Proteste der Schüler. Epigramm? Ja, ein Epigramm. Was ist denn das, ein Epigramm? Ein Kurzgedicht. Was? Ein Kurzgedicht mit Pointe. Die Schüler waren ratlos. Kurzgedicht mit Pointe? Ja. Also erklärte Korthausen das. Ein Epigramm sei dem Wortsinn nach eine Aufschrift. Jede Form von Aufschrift. Auf Gebäuden, Weihnachtsgeschenken oder Denkmälern oder Grabinschriften, die irgendwann mal zu Grabgedichten wurden. Hier modert Nitolus, das ist ein Grabgedicht, er wurde Staub aus nichts. Das ist die dazugehörige Pointe. Grabgedicht mit Spitze in Pointe, erörtern Sie. Was da soll? Ja, das ist eine Klassenarbeit. Aber man versteht ja kein Wort. Was verstehen Sie denn daran nicht? Ja, das Wort Nitolus. Was ist denn das? Ein nichtiger Mensch. Was? Ein nichtiger Mensch. Ein Nichts. Aha. Arnold gab sein Bestes, während andere Schüler bereits zu einer ersten Zigarettenpause aufstanden oder Schach spielten. Arnold aber schrieb und schrieb, als wollte er beweisen, dass man durchaus über ein solches Epigramm einiges schreiben kann, bis er die Arbeit irgendwann abgab. Eine Woche später gab es die Arbeiten wieder zurück. Und für Arnold war das Ergebnis ein Schock. Die Blätter voller Einwände und Striche, Präposition, Kasus, Logik, Interpunktion und als Note gab es eine 1 bis 6. Arnold traute seinen Augen nicht. 1 bis 6? Er ging zu Korthausen und fragte, was soll denn das? Was ist denn das für eine Note? Korthausens Antwort, ja, das ist doch eine passable Note. Eine passable Note? Ja. Doch für Arnold war das überhaupt keine Note. Eine solche Note ist ja gar nicht möglich. 1 bis 6. Und Korthausen antwortete, der Aufsatz sei stellenweise brillant, dann wieder unsäglich schlecht, auf engstem Raum, teils von Satz zu Satz wechseln. Das ergibt eben keine 3 Minus und auch keine andere Note, sondern eine 1 bis 6. Aber schauen Sie doch mal hier. Hier modert Nitolus jungfräuliches Gesicht, der durch den Tod gewann. Er wurde Staub aus nichts. Das heißt also, dass dieser Mensch so nichtig ist, ohne irgendeine Besonderheit, ohne jede Eigenschaft, dass er durch den Tod nur noch gewinnen kann. Denn jeder Tod ist für einen solchen Menschen ja noch irgendein Ereignis. Ja, dieser Gedanke war anscheinend eine 1. Der nächste Satz war dann wieder eine 6. Deshalb die Note 1 bis 6. Wobei die anderen Schüler noch viel schlimmere Noten bekamen. Ihre Blätter glichen einem Gemetzel. Hier mordet Nitolus mit jungfräulichem Gesicht, so hatte ein Schüler diesen Satz verstanden, hier mordet und dementsprechend in seinem Aufsatz darüber geschrieben, warum Nitolus mordet und dazu noch mit jungfräulichem Gesicht mordet und Korthausens Kommentare dazu waren in der Tat Morde.
Joachim Zelter aus seinem Buch Wiedersehen. Ich glaube, wir machen keine musikalische Pause mehr, sondern am Ende noch, weil wir, ja, finde ich, gibt immer noch ganz viel darüber auch zu sprechen, über diese literarische Form, die da immer wieder drin vorkommt. Also es geht um Epigramme, aber auch um Anagramme dann noch im Buch. Ich weiß nicht, ob das nochmal dann Teil ist des Ausschnitts, das du liest, aber da kommt ja schon auch so, ja, einfach, was ist es? Ne? Die bisschen Literaturkunde.
Ja, aber es sollte eben nicht. Es gibt natürlich auch Romane von David Lodge, der auch Literaturwissenschaftler ist aus England, der dann ganz viele Romane geschrieben hat und wo dann auch ganz viele literaturwissenschaftliche Fragen in den Romanen erörtert werden, aber bei ihm immer mit so einem didaktischen Zeigefinger. Und es ist didaktisch so gut aufbereitet, dass Studenten diese Romane sogar gelesen haben als Prüfungsvorbereitung und haben damit auch Examen bestanden. Und das könnte man, glaube ich, bei mir nicht, weil bei mir ist es wenig, man lernt eigentlich wenig inhaltlich, sondern es ist eher so ein Spiel mit der Absurdität von all dem. Es ist so,
bisschen Dekonstruktion auch, ne?
Ja, Dekonstruktion und ein Spiel damit und zeigt auch diese Hohlheit und diese Leere, weil natürlich in Deutschland leben wir natürlich in so einem bildungsbürgerlichen Land und Bildung wird in einem riesen Pathos betrieben. Und genau im zweiten Teil dieser Novelle zeigt sich einfach, dass da ganz viel hochgebildete Menschen, Lateinlehrer und da auf engstem Raum sind, aber all diese Bildung nützt einfach überhaupt nichts. Sie ist völlig es ist nur ein Mittel der Eitelkeit oder der Rechthaberei oder so eine anal hortende Idee, das ist falsch, das ist eindeutig falsch und ich glaube einfach, dass Bildung ja was anderes sein sollte. Also Bildung sollte etwas sein. Im ursprünglichen Wort des 18. oder 19. Jahrhunderts im Sinne von Humboldt heißt eigentlich Bildung, auch humanistische Bildung, wie man sein Leben irgendwie in den Griff kriegt oder wie man sein Leben gut gestalten kann. Das bedeutet eigentlich Bildung. Und heute bedeutet Bildung natürlich eher was, entweder was völlig Ökonomisches, dass man damit Erfolg hat auf einem Markt oder beruflichen Erfolg hat oder dass man das umsetzen kann auf einem Markt. Oder Bildung bedeutet dann in solchen Kreisen, dass man damit halt soziale Geltungsvorteile hat und dass das so ein pfauenhaftes Spiel ist mit dem Jahrmarkt der Eitelkeiten. Und ich habe eben so viel hochgebildete Menschen kennengelernt, aber die Quintessenz von all dem, also sie können zum Beispiel dann keinen literarischen Text überhaupt richtig verstehen. Sie können zwar zahllose Autoren aufzählen und das ist Sturm und Drang und das ist Klassik und das ist Biedermeier und das ist Strukturalismus und Poststoff. Die können diese Definition runterleiern, aber sie haben eigentlich nie irgendwas wirklich verstanden, zumindest nichts von meinen Texten. Also ich mache das ja an meinen Texten fest und das ist dann auch eine große Enttäuschung. Insofern ist diese Novelle auch natürlich eine Kritik nicht nur an dem Bildungsbürgertum, sondern auch an so einer Art ja der Unfähigkeit überhaupt ja mit Büchern umzugehen oder mit literarischen Texten, dass einem all diese Bildung eigentlich gar nichts nützt, wenn man andere Dinge überhaupt nicht wirklich versteht und begreift.
Ja, man braucht ja dann immer seine Schubladen und bei dir ist es ja auch, irgendwie sind Methoden der Satire vielleicht dann schon dabei, aber man kann, der Humor ist dir, glaube ich, auch ein bisschen wichtig, das eben ad absurdum zu führen, aber wo ordnest du dich da in diesem ganzen System auch ein?
Also zum Beispiel so eine Schublade, die immer wieder gesucht wird, für mich ist das Wort, ja, das ist einfach eine Satire. Und das finde ich einfach völlig falsch. Also natürlich sind das satirische Elemente oder das ist eine Gesellschaftskritik, eine Systemkritik, aber es sind ganz andere Elemente des Humors drin, das ist eher das Groteske, das Absurde, das Irrwitzige. Aber dennoch diese Oberflächlichkeit des Urteilens und so ein paar Kategorien zu nehmen, die überhaupt nichts nützen. Also insofern ist dieser Arnold Litten, der ist natürlich schon auch irgendwie ich selber, aber gar nicht unbedingt in der Schule, sondern eher in dem Literatur. Betrieb, dass vieles überhaupt gar nicht verstanden wird. Also es gibt ja in dieser Novelle viele Codes, die ich so mit Absicht verwende. Also immer wieder der Verweis auf Kafka, dass Arnold Litten ein Kafka-Experte ist. Aber die Kritiker haben das dann häufig so verstanden, naja, der ist jetzt ein Kafka-Experte, er ist Professor für Kafka, das ist doch eine tolle Sache. Aber wir verstehen nicht, dass das vielleicht ein intertextueller Verweis ist, dass fast schon eine Hilfe, das zu dekodieren, diesen Text. Für mich das ganz stark nochmal so eine Neuerzählung von Kafkas das Urteil ist. Und nicht nur das Urteil, sondern auch von dem Prozess, weil später, gut, das kann ich ja schon erzählen, hält er ja einen Vortrag bei dieser Party und dieser Vortrag misslingt ja total und er kommt immer mehr ins Schwimmen und da sitzen aber schon 100 Leute in dem Raum und es ist sogar eine Radiostation dabei und das Netz ist dabei und das wird dann alles mit Reaktion aus dem Netz auch begleitet, dieses völlige Scheitern eines Hochschulprofessors und das ist dann ganz stark auch angelehnt an Kafkas, der Prozess, wo es da so Fanblöcke gibt und manche dafür sind und dagegen sind, also so ein wahlloses, kollektives Abstimmen über, dass dieses Urteil jetzt nicht nur von einzelnen Leuten gefällt wird, sondern auch im Netz von absoluten Massen und Menschenmassen, die darüber urteilen. Und diese Dinge waren mir zum Beispiel wichtig beim Schreiben und wurden gar nicht rezipiert. Aber vielleicht ist es einfach beim Schreiben so, dass das ein einziges tragisches Missverständnis ist zwischen mir und der Außenwelt.
Ja, aber es geht dann um Verständnis, geht dir ja schon auch. Und wie kommst du zu deinem Verständnis dann von Literatur? Oder wie kann man es gibt da Rezepte, ich will kein Ratgeber
nein,
oder so.
Rezepte. Ne? Also man sollte, zumindest was man nicht meint, man sollte anti-autoritär, es darf nicht autoritär sein. Die ganze oder ein Großteil des Literaturbetriebes und auch der Schule, das ist alles sehr autoritär. Also weil jemand gesagt hat und weil der etabliert ist oder weil das Goethe ist oder weil das Kafka ist. Also ich finde, jeder sollte Texte genau lesen und sich einfach sein eigenes Urteil bilden, unabhängig von den Urteilen anderen. Also sollte also anti-autoritär vorgehen auf allen Ebenen. Er sollte auch... ja, so Fragestellung, was will uns der Autor damit sagen? Gut, den Fehler habe ich jetzt selber auch gemacht, dass ich ja gesagt habe, was ich damit sagen will, aber es ist auch wieder ein falscher Ansatz eigentlich. Also man sollte seine eigenen Fragen entwickeln und seine eigenen Maßstäbe und einfach frei sein. Und das Tragische des deutschen Literaturbetriebes ist, dass da ganz viele Leute agieren, die eigentlich von ihrem Wesen keine Affinität zur Literatur haben, die eigentlich eher autoritär sind und die, oder wie Nietzsche sagt, das könnten genauso gut Experten für Pilzforschung sein als Philologen. Und das ist einfach wahnsinnig tragisch. Und der Korthausen, das ist schon so ein Lehrer, der der wirklich den was mitgibt auf den Weg und ein ganz besonderer Lehrer ist. Und man sollte es vielleicht so machen wie Korthausen und eben nicht wie der Arnold Litten.
Aber ein bisschen eitler Fratz ist er ja auch, wenn er da so viele Leute einlädt, um seinen Musterschüler vorzuführen.
Das stimmt, das habe ich auch, weil das sind ja 20 Jahre dazwischen und das ist auch das Scheitern einer Utopie natürlich. Also der war früher ein anderer als heute. Und was er da früher an Unterrichtsmethoden gemacht hat, das war noch irgendwie ganz wertfrei im Sinne von, dass ihr das einfach so, weil ihr glaubt, dass das wichtig ist, den Schülern so mitgibt. Und jetzt spielt es ja, also die Erinnerungen spielen in den 80er, 90er Jahren. Und die Jetztzeit ist eben schon die Zeit des Netzes und der modernen Medien. Und der ist jetzt so erfolgreich, also die Unterrichtsmethoden, die er jetzt verwendet, sind so weiterentwickelnd erfolgreich, dass man sogar überlegt, dass er seine eigene Fernsehshow bekommt. Also deswegen heißt er auch Korthausen wie Hirschhausen, der als Mediziner, dass also altehrwürdige Berufe jetzt plötzlich immer mehr medialisiert werden und im Fernsehen auftreten. Und natürlich scheitert diese Utopie, die Korthausen verkörpert, indem er ganz auf unsere heutige Welt, in dieser heutigen Welt, in der wir jetzt leben, aufgehen. Und das ist natürlich auch dann eine Kritik an Korthausen oder an dieser Vereinnahmung von solchen Unterrichtsmethoden, weil die werden ja viele Dinge aus den 60er Jahren, aus der 68er Zeit, werden ja heute vereinnahmt, aber für was ganz anderes dann zugerüstet. Und das zeigt die Novelle auch am Ende.
Show und Fassade regieren. Ich würde sagen, haben wir nochmal einen Teil aus der...
Ja, also jetzt natürlich viele Seiten gesprungen. Er ist jetzt endlich mal angekommen bei Korthausen und sie sehen, treffen sich und Korthausen erzählte ihm jetzt, wen er da alles bei sich eingeladen hat zu der Party und er fügte in einem konspirativen Ton hinzu, er solle den Deutschlehrern, die nachher kommen würden, mal auf den Zahn fühlen, was sie so drauf haben oder auch nicht drauf haben, ihnen ihre Grenzen aufzeigen, ihre Limiten, so nannte er das, Limiten. Und ihre Grenzen dann überschreiten, sie schwindlig sprechen, sie vorführen, sie sturmreif schießen. So wie früher. Der eine Kollege übrigens ein Thomas-Mann-Fan. Schrecklich, ermüdend und langweilig, grauenhaft ist es Biedermeier. Der andere Kollege ein erbsenzielender Strukturalist, die Kunstlehrerin mit einem Intellekt von Winnie the Pooh. Sie alle natürlich nur Staffage für die wirklich interessanten Gäste, für die eigentlichen Raritäten und Höhepunkte des Abends. Während der erste Gast bereits in den Garten kam. Oh Gott, das ist ja der Thomas-Mann-Liebhaber. Da kommt er, ich mach euch mal miteinander bekannt. Darf ich vorstellen? Sigmund Remmel, Arnold Litten. Die beiden standen sich nun ratlos gegenüber, nicht wissend, was sie jetzt tun oder worüber sie miteinander sprechen könnten. Zumal Korthausen nun davon ging, um noch mehr Wein zu holen. »Sie sind also ein ehemaliger Schüler von ihm?« fragte der Studienrat, um irgendetwas zu fragen. Und Arnold bejahte. Und er fragte nun, um selbst irgendetwas zu fragen, und er fragte zurück, »Sie sind also ein Kollege von ihm?« was der Studienrat nun seinerseits bejahte. Und so folgte Bejahung auf Frage und Frage auf Bejahung. »Sie sind also an der Hochschule tätig?« »Ja.« »Und schreiben Bücher?« »Ja, hin und wieder.« »Und halten heute Abend einen Vortrag?« »Wie bitte?« »Einen Vortrag.« Arnold wusste nichts von einem Vortrag. »Ja, so wurde mir das berichtet. Ja, ja, dass Sie heute Abend einen Vortrag halten.« Korthausen hatte diesen Vortrag anscheinend überall angekündigt. Arnold kommt, Arnold spricht, Arnold hält heute einen Vortrag. »Über welches Thema geht denn der Vortrag?« Arnold war völlig ratlos. Er wollte sich erst einmal mit Korthausen besprechen, ihn fragen, was es damit auf sich habe. Doch Korthausen, er winkte ab. Oder er war jetzt merklich beschäftigt, da nun immer weitere Gäste kamen, unter ihnen auch der andere Deutschlehrer Mario Diversi, der Strukturalist, sowie die Kunstlehrerin Winnie the Pooh, begleitet von Korthausen, der sie nun alle miteinander bekannt machte. Arnold Litten, oder das ist der berühmte Arnold Litten. Mit derartigen Worten umkreiste man ihn. Korthausen stellte ihn in immer neuen Reihungen vor. Litten, Arnold Litten, der Arnold Litten oder genau der Arnold Litten. Hochbegabung, Lieblingsschüler, Scheffelpreisträger, Epigrammdichter, Heidelberg, Harvard, Bologna, Professor, Doktor und so weiter. Arnold spielte das alles herunter, ohne es jedoch völlig von sich zu weisen. Gleichzeitig suchte er eine Gelegenheit, um Korthausen auf den Vortrag anzusprechen, dass er auf einen Vortrag nicht wirklich vorbereitet sei, doch Korthausen zerstreute das. Er dachte bei dem Vortrag nur an ein paar ganz allgemeine Worte, zu irgendeinem Thema, aus dem Stegreif, um die Gäste ein wenig aufzumischen und den Abend ins Rollen zu bringen. Die Kunstlehrerin zeigte sich bereits interessiert. Über welches Thema geht denn der Vortrag? Wie lange dauert er? Sind Sie wirklich ein ehemaliger Schüler von Korthausen und was Korthausen früher einmal für ein Lehrer gewesen war? Sie wollte das alles genau wissen und Arnold, er wusste gar nicht, wo anfangen. Ganz egal, irgendwo, fangen Sie doch irgendwo mal an. Also, Also begann er mit der Geschichte, wie Korthausen den Schülern damals Diogenes nähergebracht hatte. Sie wissen ja, Diogenes, die Leitfigur der Aufklärung, dass Diogenes in der griechischen Mythologie den Menschen, der das Feuer gebracht hatte, gegen den Willen der Götter und er zur Strafe dann an einen Felsen gefesselt wurde und ein Adler dann von seiner Leber fraß und wie die Schüler dann Korthausen gefragt haben, warum denn gerade die Leber? Ja, weil die Leber so ein besonders schmerzempfindliches Organ sei und Korthausen dann von seiner Leberbiopsie berichtet habe und die Schüler dann unbedingt wissen wollten, wie diese Biopsie ausging und wie Korthausen dann geantwortet hatte, keine Befunde, ich konnte ruhigen Gewissens weitersaufen. Ruhigen Gewissens weitersaufen, alle Anwesenden lachten, auch Korthausen, der die Geschichte bestätigte. Er fügte jedoch hinzu, der Schüler hat nicht richtig aufgepasst, die Leitfigur der Aufklärung heißt Prometheus, nicht Diogenes. Und für einen Moment horchten die Anwesenden auf, während Arnold perplex über diesen Fehler war. Nicht Diogenes, sondern Prometheus. Seit Jahren nicht mehr ein solcher Fehler. Völlig unerklärlich, als würde man links mit rechts verwechseln oder oben mit unten oder mit einem Auto ungebremst gegen eine Wand fahren. Heidelberg, Harvard, Bologna, Professor, Doktor. Und er kennt nicht einmal den Unterschied zwischen Diogenes und Prometheus.
Da beginnt's aus dem Ruder zu laufen und endet in einem Fiasko. Kennst du das auch?
Träumen, ja. Also dass alles aus dem Ruder läuft, bei einer Party oder überhaupt im Leben. Oder, ja, das, ich kenne eigentlich nichts anderes. Also das ist genau das, dass alles aus dem Ruder läuft, dass man es nicht mehr kontrollieren kann. Und es findet ja auch in ganz vielen Träumen so statt. Also ich weiß nicht, ob es dir so geht, dass du auch nochmal träumst vom Abitur oder von so Prüfungssituationen, wo man das nicht mehr im Griff hat. Und auch schon Sigmund Freud hat anscheinend darüber berichtet, über den Matura-Traum. Also ich kenne eigentlich nichts anderes, als dass die Dinge völlig aus dem Ruder laufen und würden sie nicht aus dem Ruder laufen, würde ich ja gar nicht schreiben. Also ich schreibe nur über Dinge, die aus dem Ruder laufen.
Und scheitern dann als Dilemma oder scheitern auch als Chance?
Ja, auch als Chance. Also es ist natürlich unheimlich traurig zu scheitern, sehr, sehr schmerzhaft, aber vielleicht ist das auch die einzige Möglichkeit, bei sich selbst zu bleiben. Denn wenn man scheitert, ist man irgendwie auch ausgezehrt und zugleich hungrig und hat diesen suchenden Blick vielleicht noch. Und wenn man sehr viel Erfolg hat, dann hat man diesen Blick, wie das mal ein Autor beschrieben hat, der Blick der Menschen, die schon alles viel zu früh bekommen haben. Und also Erfolg kann auch bedeuten, eine völlige Cholesterinschub, überheizte Zimmer, so eine verfettete Existenz, die, wo man dann auch jedes Feuer und alles verliert. Also insofern ist zwar Scheitern unendlich schmerzhaft, aber es ist auch dann wieder ein Lebenselixier.
Wie sieht dein Traum vom Erfolg aus?
Dass ich im Radverein mal an erster Stelle am Berg bin. So, dann hat man zwar Erfolg, aber ist in dem Erfolg wieder völlig ausgezehrt und kann sich kaum auf dem Fahrrad. Also Erfolg, ich glaube auch diese Kategorien sind ganz, versuche ich loszuwerden, Erfolg, weil in der Zeit von Shakespeare hätte man das Wort Erfolg gar nicht verstanden. Also man hätte Erfolg im Sinne von Success vielleicht als Abfolge von Ereignissen verstanden oder Erfolg im Sinne von, ich habe erfolgreich jemanden umgebracht oder ich habe erfolgreich eine Schlacht gewonnen. Aber diese Idee der Erfolg als Elixier schlechthin, als Quintessenz unserer Gesellschaft, hätten die nicht verstanden. Und ich glaube, es ist auch ein ganz gefährliches Konzept, sein Leben dem Erfolg zu weihen, weil wir können den Erfolg ja gar nicht kontrollieren. Das ist ja von Kräften abhängig, die außerhalb von uns stehen. Also ist es eigentlich der sicherste Weg ins reinste Unglück. Deswegen sind auch so viele Menschen bei uns völlig unglücklich. Und ich versuche unbedingt, diese Idee des Erfolges völlig hinter mir zu lassen und stattdessen lieber mein Bestes zu geben.
Also aber auch wenn ein Buch dann fertig im Regal steht, ist es ja auch eine Form von Erfolg, aber eben nicht die Summe der verkauften Einheiten.
Nee, darauf kann man einfach nicht setzen. Man kann nicht darauf, also das ist, bei einer Klassenarbeit kann man vielleicht noch sogar sagen, ich habe alles gelernt und richtig gemacht und dafür gibt es dann die Note 1 und hier kann man einen Roman schreiben und könnte sogar eine 1++ bekommen, aber leider verkauft sich das nicht gut. Man kann genauso gut katastrophal schlecht schreiben und das kann ein Riesenerfolg sein. Also Erfolg und Leistung ist eine ganz gefährliche Gleichsetzung, weil viele Leute eben Erfolg haben, gar nichts leisten und umgekehrt gibt es Menschen, die wahnsinnig viel geben und opfern und keinerlei Erfolg damit haben und das ist sehr, sehr traurig.
Das lassen wir als Schlusswort stehen. Vielen Dank, Joachim Zelter, dass du da warst und gelesen hast aus deinem aktuellen Buch Wiedersehen.